Ich möchte euch ganz, ganz herzlich grüßen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Jedes Einzelne. Das ist wunderbar. Und ich wollte euch etwas erzählen. Es ist so viele Jahre her. Da bin ich in Paris gsi, in der Gemeinde, wo ich als erster vollamtlicher Prediger dienen durfte. Und es war ein Karfreitag. Und an diesem Tag hatte ich keinen Dienst, musste ich nicht selber predigen am Morgen. Und nachher bin ich abgeschlichen zu den Fräulein, die oben die Kinder gehütet haben und eine biblische Geschichte erzählt haben. Und die hatten immer Freude, wenn ich gekommen bin. Und dann haben sie mir die Sache übergeben und dann habe ich diesen Jungen predigt und mit einem Spiel gemacht und mich gefreut. Und da war ein fünfjähriges Mädchen. Und das Kind ist dermassen ergriffen worden von dem Heiland, wo am Kreuz gestorben ist, wo sie angenagelt haben, wo sie müssen sterben. Und nachher hat das Kind einfach geweint. Und ich will euch die Wahrheit sagen, ich habe mitgeweint. Ich habe nämlich über das Wort mit diesen Kindern geredet, Eli, Eli, Lama, Asaftani, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Und das ist mir auch so ins Herz gegangen. Und nachher das Mädchen. Und nachher haben wir zusammen geweint. Und nachher hat das Kind der Heiland angenommen. Hat sein Herz aufgetan und hat mir gesagt, es will den Heiland lieben haben, der für uns gestorben sei. Und habe ich gesagt, du bist nicht allein, er ist auch für mich gestorben. Und das ist einfach fantastisch gewesen. Und meine Liebe, Jahre später, Jahrzehnte später, bin ich wieder einmal in dieser Gemeinde gewesen. Und nachher haben sie mich gekannt. Dann musste ich predigen, dreimal an diesem Sonntag. Und bin ich der Chef der Choral gewesen. Der Chef von dem Chor, den ich gegründet habe. Das war eine Sache gewesen. Und am Schluss ist eine Frau zu mir gekommen. Sehr gut ausgesehen. Und sie hat gesagt, Monsieur Charles, ihr könnt mich nicht kennen. Aber ich bin das kleine Mädchen, das dann so geprägt hat und wo dann der Heiland hat angenommen. Und ich bin beim Heiland geblieben. Ist das nicht wunderbar? Ich habe mich dermassen gefreut und das ist etwas Wunderbares. Wisst ihr, auch ein Kind kann plötzlich sein Herz öffnen und der Herr aufnehmen. Und das ist echt gewesen. Tief empfunden. Und ich habe mich so gefreut. Und wir können wissen, dass der Herr retten will. Und in denen er das gute Werk begonnen hat, wird er es vollenden auf den Tag seiner Zukunft. Und darüber wollen wir uns herzlich freuen. Herr, ich danke dir jetzt für den Abend und ich danke dir für jedes, wo hier ist, wo gekommen ist. Herr Jesus, hilf uns. Du uns dein Wort gross machen. Und ich lobe und ich preise dich, du treue, wunderbare Gott. Und Herr, jetzt bitte ich dich, öffne uns dein Wort. Mach den Buchstaben so richtig lebendig, Herr. Und Herr, ich danke dir, wenn ich jetzt noch an das Kind mich dürfen erinnern, wo als kleines Mädchen die dürfen aufnehmen und nachher als Frau mir hat gesagt, Monsieur Charles, ich habe den Heiland behalten in meinem Herz. Ich danke dir. Und Herr, du bist gekommen, für viele zu retten. Denn bei dir ist viel Vergebung. Und du hast uns, jedes Einzelne, gesehen vor Grundlegung dieser Welt. und hast Gedanken des Friedens mit uns, gib uns Gnade, dass wir das nie anzweifeln, sondern dass wir das wissen. Ach, Herr, hilf! Und du mögst jetzt durch die Reihen gehen und deine Hand auf unsere Häupter legen, deine heilende, stärkende, segnende Hand, Herr. Wir wollen heute Abend, wenn wir nach Golgatha schauen, dir begegnen. Herr, ich danke dir und ich rühme die wunderbare Jesus-Name. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Meine Freunde, wir sind heute beim Wort in der Mitte angekommen. Die Mitte. Meine Lieben, es ist das vierte Wort. Und wir haben von unserem Freund es gehört in seinem Lied. Es war dunkel. Es war finster. Und ich möchte einmal dieses Matthäus-Evangelium aufschlagen und hier das 27. Kapitel, meine Freunde, und ich lese einmal von Vers 45 an. Und von der sechsten Stunde an, das war am Mittag, Freunde, Mittag, von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, Lama, Asaftani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und meine Freunde, ich möchte sagen, es war wirklich so. Gott hatte seinen Sohn verlassen. Und ich will euch eines jetzt zurufen, meine Freunde. Wisst ihr, er war ja in Gethsemane gewesen. Und dann hatte man ihn gegeißelt, Freunde. Er hatte schreckliche Schmerzen durchgemacht. Aber ich glaube, das hier, das war noch schlimmer. Das war die Seele. Das war die absolute Verlassenheit. Diese Angst. Und diese 3 Stunden Finsternis, meine lieben Freunde, er kam also aus dem Dunkel heraus mit diesem Schrei. Und ich habe viele Menschen erlebt in meiner Seelsorge im In- und Ausland, die seelisch so gelitten haben, Freunde, das ist ein unwahrscheinliches Leiden. Und wer das noch nie durchgemacht hat, kann sich das kaum vorstellen. Ich habe sehr viele Patienten gehabt in der Aussprache, in der Klinik. Und sie haben mir ihre Not erklärt. In einem Geschäft. Der Mann ist jeden Tag in dieses Geschäft gekommen und wollte Dinge gut machen. Und er hatte gar nichts gut zu machen. Ein Wahn, eine Verfolgung, eine Not. Meine Lieben, auch das hat Jesus erlebt und getragen. Mein Gott, warum? Meine lieben Freunde, ich möchte euch sagen, Jesus ist nicht abgetriftet. denn er sagt, mein Gott. Mein Gott. Und wisst ihr, Freunde, ich denke da, wie dieser Herr Jesus mit seinem Vater eins war. Er ist immer im richtigen Moment, am richtigen Ort gewesen. Er bekam von seinem Vater immer das rechte Wort für den richtigen Menschen, den er da ansprach. Dann hat er wieder einen Toten auferweckt. Ich denke da an diese Witwe. Die hatte schon ihren Mann verloren und jetzt das einzige Kind. Und er sagt, weine nicht. Er war immer mit seinem Vater voll verbunden. Und als er gesehen hat, dass jetzt die Stunde der Anfechtung kommt, da hat er gesagt, ja, ihr werdet mich alle verlassen. Aber mein Vater, der ist da, der verlässt mich nicht, der ist da. Freunde, diese Verbindung, diese Liebe, er wurde geliebt von seinem Vater und er liebte den Vater und er liebt dich und mich. Und jetzt plötzlich, warum? Da hat er die ganzen seelischen Nöte der Menschen auf sich genommen, miterlebt, seelisch gelitten. Meine lieben Freunde, ich möchte hier jetzt einen Schritt machen in den Psalm 42. Eine Unterweisung, das bedeutet ein Lehrpsalm. Und diesmal ist dieser Psalm nicht von David, sondern von der Kinder Kora. Eine Unterweisung der Kinder Kora vorzusingen. Wie der Hirsch röhrt nach frischem Wasser, genauso schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Warum werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht wiederschaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Wenn ich denn des inne werde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst, denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermonim, auf dem kleinen Berg, deine Fluten rauschen daher, dass hier eine Tiefe und da eine Tiefe brausen, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mein Vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist als ein Mord in meinem Gebeinen, dass mich meine Feinde schmähen, wenn sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Meine Freunde, ich musste an diesen fantastischen Lehrpsalm denken. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die Schweres erleben, durch Tiefen hindurchgehen müssen. Aber meine Freunde, ich denke da auch an den König, an diesen David, als er sagte, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück. Meine Lieben, er hat eines gewusst, der Herr ist da. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin nicht allein. Aber Jesus am Kreuz dort, der war verlassen. Deshalb kennt er dich und er kennt deine Not und er weiß alles. Ich muss jetzt noch an den Psalm 27 denken und ich lese von Vers 9 an. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ein Gebet, Freunde. Herr, weise mir deinen Weg. Ich glaube, diese Bitte ist von so einer enormen Wichtigkeit. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Freunde, dieses Wort harren, das ist für mich so etwas Gewaltiges. Das ist mehr als warten. Wisst ihr, harren, Freunde, das ist ein angestrengtes Warten. Da machen wir es uns nicht bequem. Auf dem Stuhl, sondern da gehen wir vielleicht hin und her und wir warten und dann sagen wir, Herr, wie lange noch? Ich denke da an David, an den Psalm 13, Herr, wie lange noch? Wie lange noch muss ich schreien? Wie lange noch muss ich warten? Aber dann hat er sich wieder aufgerafft. Meine lieben Freunde, es kann Stunden geben, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns verlassen hat und im Grunde genommen hat er uns nicht verlassen. Aber Freunde, die Wolken sind vor dieser Sonne. Aber Jesus wurde verlassen. Er wurde zur Sünde gemacht, um unseres Willen. Und er hing am Kreuz. Und verflucht ist ein jeder, der am Kreuz hängt. Das steht alles in der Heiligen Schrift. Und dadurch hat er auch den ganzen Fluch der Sünde auf sich genommen, Freunde. Die ganze Not, alles hat er auf sich genommen. Getragen am Kreuz von Golgatha. Aber Freunde, wie wunderbar, dass der Psalmist sich dann da wieder aufrichtet. Wenn er sagt, ich will singen. Ich denke an diesen Psalm 27. Ich will singen. Und Lob sagen dem Herrn. Ich glaube, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Und jetzt spricht er wieder zu sich selber. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Und harre des Herrn, warte. Warte aktiv auf diesen Herrn.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Denn du bist meine Hilfe, vergiss mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Ich harre des Herrn, bin getrost und unverzagt. Ich harre des Herrn, meine Feinde verjagt. Ich harre des Herrn, ich glaube an ihn. Er ist mein Heil, meine Rettung, mein Licht. Ich harre des Herrn, ich harre des Herrn, bin getrost und unverzagt und harre des Herrn.
Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Meine Freunde, das ist der Grund, dass es ihn so hart ankam. Das ist der Grund, warum er dann geschrien hat, mein Gott, er war ja so mit seinem Vater verbunden. Ich habe es schon gesagt, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir, der war immer bei ihm, jeden Tag und jede Nacht. Und dann hat er diese wunderbaren Gebetsnächte erlebt mit seinem Vater und konnte wieder aufladen und hat wieder neue Wegstrecke vor sich gesehen von diesem Herrn Jesus. Meine lieben Freunde, manchmal brauchen wir so Stunden, wo wir wieder einfach sagen, Herr, wo geht's jetzt hin? Und Freunde, glaubt es mir, das, was Jesus dort am Kreuz erlebt hat, als er sagte, warum hast du mich verlassen, das brauchen wir nie zu sagen. Gott verlässt dich nie. Ihn hat er verlassen, weil er zur Sünde geworden ist. Weil Gott, dieser dreimal Heilige, sich für einen Moment, Freunde, nur für einen Moment, von diesem Fluch, zu dem er geworden ist, zu dieser personifizierten Sünde, denn er hat alles auf sich genommen, da muss er sich einen Moment abkehren, denn er hasst die Sünde. Aber er liebt die Sünder. Aber Freunde, er war ja kein Sünder eben, der Sohn Gottes. Wer kann mich einer Sünde zeihen? Er war der Unschuldige. Und als Gott gegen die Sünde ausstreckte seine Hand und zuschlug, traf er den einzig Unschuldigen, stellvertretend für dich und für mich. Das ist das Gewaltige, das Wunderbare. Und deshalb der Schrei, Eli, Eli, Asaftani, warum hast du mich verlassen? Meine Freunde, ich möchte jetzt noch eine Stelle aufschlagen. Das muss einfach sein in diesem gewaltigen alttestamentlichen Propheten Jesaja. Freunde, dieser Jesaja, Kapitel 53. Dieses Kapitel, das kennen wir. Ich lese hier den Vers 11. Ich lese schon von Vers 10 an. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele, gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Denn er trägt ihre Sünden. Freunde, er trägt ihre Sünden. Das war es. Und wenn ich das so lese in diesem gewaltigen Kapitel, Freunde, dann muss ich noch den zweiten Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 5. Und hier lese ich den Vers 21. 1. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, ein gewaltiger Vers, der uns hineinblicken lässt in dieses Drama. Denn er, Gott, den, der von keiner Sünde wusste. Für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Meine Lieben, das muss ich noch wiederholen. Das muss ich. Hört mir zu. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, das heißt für dich und für mich, zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, stellt euch mal vor, gerecht gemacht, schneeweiß gemacht, Gottes Kinder geworden, indem er unser Bruder wurde und für uns alles getragen hat. Es ist vollbracht. Und dennoch, wir können das gar nicht fassen, Freunde, als wir hierher fuhren, die Sonja und ich, da habe ich gesagt, weißt du, ich verstehe das, ich verstehe auch die Welt. Es ist für die Welt eine Torheit. Und für andere ist es ein Ärgernis. Hören Sie doch damit auf. Das gibt's doch nicht. Aber für dich und für mich ist es Kraft Gottes. Kraft in uns, meine lieben Freunde. Dieser gewaltige, wunderbare, herrliche Heiland.
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, vor uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Alle zusammen, denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, damit er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jetzt könnt ihr's. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und noch einmal, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Unglaublich, unglaublich.
Lob und Dank.
Unglaublich.
Meine Freunde, ich lese euch noch etwas. Etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und zwar ist das in diesem wunderbaren Brief des Petrus. 1. Petrus, Kapitel 17. dieser Brief ist für mich etwas Herzerfrischendes. Wisst ihr, dieser Petrus war ja ein ganz besonderer Apostel. Wir wissen es. Ich lese jetzt in diesem zweiten Kapitel, 1. Petrus Kapitel 2. Da steht im Vers 21, dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, welcher keine Sünde tat oder hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden, welcher nicht widerschallt, als er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem heim, der da Recht richtet, welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Freunde, wir haben jetzt einen Bischof unserer Seelen. Er hat nicht gescholten, als er gescholten wurde. Er hat sich nicht gewehrt. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und meine lieben Freunde, das ist etwas so Wunderbares, wisst ihr, Tiefes und trotzdem Ergreifendes. Ich will es euch sagen, meine lieben Freunde, wenn ich diese Geschichte lese und dann auch diesen Jesaja 53, das packt mich jedes Mal so. Und dann kommt effektiv diese Frage, die wir in unserem Inserat haben. Dieses siebte Wort am Kreuz. Mein Gott, warum? Und dann diese Frage. Gab es keinen anderen Weg? Dieser allmächtige, gewaltige, dieser große Gott, dieser Vater im Himmel, der Liebe ist, gab es dann keinen anderen Weg? Und meine Lieben, ich verstehe jeden Menschen, der da angefochten ist und der das nicht begreifen kann. Und deshalb bin ich so dankbar, Freunde, für die Begegnung. Wisst ihr, wir können ja jetzt schon noch vorausblicken. Es ist vollbracht und dann hat er ja seinen Geist dem Vater übergeben. Wir wissen das, das ist wunderbar. Wir werden dazu kommen. Wir wollen ja alle sieben Worte am Kreuz miteinander betrachten. Aber wisst ihr, Freunde, ich denke jetzt da an diese ganz besondere Begegnung. Die ganz besondere. Da waren Männer enttäuscht, verunsichert, wir meinten, er würde Israel erretten, erlösen, freimachen, wir meinten, Schluss mit Zion, Schluss mit Jerusalem, weg ins Ferienhaus, niedergeschlagen, kaputt, und plötzlich läuft da einer mit, plötzlich ist da noch ein Dritter. Und er fragt, was ist denn mit euch? Und Sie sagen ihm, hast du denn nicht gehört, was da in diesem Jerusalem passiert ist? Und dieser Jesus, und wir meinten, wir glaubten, er würde. Und meine lieben Freunde, dann plötzlich wird der Herr energisch. Plötzlich sagt er zu ihnen, musste nicht. Musste nicht der Messias solches alles leiden. O ihr Toren, trägen Herzens, zu glauben den Propheten, musste nicht der Messias alles solches leiden. Und jetzt fängt er an. Und meine lieben Freunde, jetzt öffnet er ihnen die Augen. Und er fängt an von der Tora, von den 5 Büchern Mose, Freunde, über die ganzen Propheten, über die Psalmen, ihnen die Schrift zu öffnen und ihnen zu sagen, musste nicht. Meine lieben Freunde, ich bin Gott so dankbar, denn wir können das nicht fassen und wir werden die Ewigkeit brauchen, meine lieben Freunde, um das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, zu begreifen und zu verstehen, dass es keinen anderen Weg gegeben hätte oder geben konnte. Und deshalb bin ich so froh, dass Jesus, der das alles durchgemacht hat, gesagt hat, musste nicht der Messias das alles leiden. Es ist ein göttliches Muss und du musst nicht alles verstehen. Ist nicht nötig. Und dann kamen sie an diesem Fleck. Dann sagten sie, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Er bleibe bei uns, er bleibe bei uns und der Tag hat sich geneigt. Er bleibe Tag hat sich geneigt. Und er blieb. Wenn du ihn einlädst, er bleibt. Und es waren sie drin. Und jetzt nahm er das Brot und brach's und hat dieses Gebet gebetet, das er immer gebetet hat als Jude. Dieses Dankgebet fürs Brot. Und sie sahen ihn. Sie erkannten ihn. Und jetzt gingen sie nur zurück nach Jerusalem, zurück zu den dort gebliebenen und meine lieben Freunde unterwegs, sagten sie, hat er uns nicht das Herz geöffnet, als er uns die Schrift offenbarte? Hat er uns das nicht gemacht und unser Herz ist froh geworden und er hat uns die Heilige Schrift geöffnet? Du, das tut er dir und auf dein Warum? Hat er Antwort? Sei still, harre des Herrn, bleibe dabei. Und jetzt sage ich dir noch etwas. In der Welt habt ihr Angst. Das ist normal. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden und diesen Trost will ich einem jeden zurufen heute Abend. Der Herr segne uns. Herr, wir danken dir, du bist ein wunderbarer Gott und hilf uns. Hilf uns, stille sein und nicht aufbegehren. Hilf uns. Gib uns Gewissheit, dass du lebst und dass du gesagt hast, nach diesem Kreuz, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Herr, dir sei Lob und Dank, ja, du hast viele gerettet. Wer auf dich schaut, der hat ewiges Leben, wer an dich glaubt, der wird nicht sterben, der lebt. Und Herr, hilf uns, dass wir fragen, wo willst du, dass ich sei? Wo, Herr? Was ist dein Weg? Was ist dein Wille? Was ist der Freudenort, wo ich mich in deinem Willen und Werk bewegen kann? Herr, hilf, Herr, bleibe bei uns. Du bleibst. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. So sei es. Kommt gut, hey, ihr Lieben.